SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Dicht gedrängt, ausgelassen feiern und tanzen, das geht nun seit fast 2 Jahren nicht mehr so wie früher. Die Pandemie hat vor allem Clubs ziemlich in Existenznöte gebracht und sie sind nicht nur Vergnügungsstätten, sondern Teil der Kulturszene, wie der Deutsche Bundestag im Mai vergangenen Jahres ja auch erklärt hat. Zudem sind Clubs vor allem in großen Städten ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor. Und deshalb wollen wir heute Abend darüber reden, über die Clubkultur und ihre prekäre Lage aktuell. Mein Gast ist Florian Bundfuß, Geschäftsführer des traditionsreichen Climax in Stuttgart. Schönen guten Abend.
Hallo.
Wann haben Sie das letzte Mal so richtig gefeiert?
Oh, das ist tatsächlich echt, also schon gute 2 Jahre jetzt mittlerweile her, weil während der Pandemie habe ich tatsächlich mehr zu tun als davor und komme gar nicht zum Feiern.
In welchem Rahmen war das, die letzte Feier?
Das war ziemlich sicher unter der Woche eines der letzten Live-Konzerte, das wir hatten. Das war eine asiatische 5-köpfige Band, überwiegend Mädels, und die haben dermaßen den Laden auseinandergenommen, dass ich eigentlich nur mit offenem Mund dastand und das gefeiert habe und dementsprechend Spaß hatte.
Aber so eine richtige Party nach dem Climax, die hat es auch schon lange nicht mehr gegeben. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie kommen auch selber nicht mehr zum Feiern seit 2 Jahren. Was machen Sie denn jetzt nachts? Schlafen?
Ja, tatsächlich, so wie der Mensch halt ist. Ne? Man verändert sich, man schläft jetzt eher nachts und arbeitet eher tagsüber. Das war tatsächlich früher vor der Pandemie zu alten Zeiten immer ein ziemlich krasser Wechsel in der Woche, weil ich unter der Woche tagsüber arbeite, nachts schlafe und am Wochenende dann nachts arbeite und tags schlafe. Das geht ganz schön ans Gemüt. Ja.
Also der Biorhythmus war nicht mehr existent.
So ist es, richtig, genau. Und der hat sich jetzt mittlerweile wieder eingepegelt nach, wie gesagt, fast 2 Jahren. Und demzufolge habe ich auch schon ein bisschen Bammel, ne, wenn es wieder losgehen sollte, wie man das alles so packt dann die ganze Nacht.
Aber freuen würden Sie sich doch.
Aber absolut, natürlich, das gehört dazu. Ich meine, die Menschen, die wieder ankommen, die Gespräche, die wieder da sind, die Musik, der Bass, den man spürt und das eine oder andere Getränk dazu, wunderbar einfach. Das ist absolut sozialer Knotenpunkt und der fehlt.
Seit 2 Jahren kämpft die Clubszene in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ums Überleben. Schließungen, Lockerungen, Öffnungen mit Einschränkungen. Planbar ist nichts mehr, aber die Hoffnung bleibt, dass bald wieder ausgelassen gefeiert werden kann, auch in geschlossenen Räumen wie dem Climax in Stuttgart. 110 Quadratmeter hat der Club und die waren früher pickepacke voll. Florian Bundfuß ist Clubmanager des Climax und heute Abend mein Gast. Herr Bundfuß, im vergangenen Jahr hat Ihr Club sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Das ist ungewöhnlich für die Clubszene, dass ein Laden so lange dabei ist. Was ist das Besondere, also das Beständige am Climax?
Ja, tatsächlich ist es nicht gewöhnlich und wir sind da tatsächlich auch stolz drauf und freuen uns auch. Natürlich ist das eine gemeinsame Arbeit, das heißt von den Leuten, die es betreiben dahinter und natürlich den Leuten, die kommen und feiern und dazugehören. Ja, im Endeffekt muss man eigentlich sagen, das, was wir am meisten hören, ist, dass wir ein wahnsinnig, wahnsinnig sehr familiäres Umfeld haben. Und das ist uns auch sehr wichtig. Und das strahlt einfach durch. Und ich glaube, das macht einen gewissen Teil unseres Erfolges aus, dass es mittlerweile so weit kommt, dass sich Männlein, Weiblein, die sich damals mal vor 20, eventuell sogar 25 Jahren kennengelernt haben, mittlerweile verheiratet sind, Kinder haben und vorbeikommen und schwelgen, wie toll es doch früher war, und dann mit ihren Kindern sogar da sind. Also es gibt wahnsinnig verrückte Stories dazu. Und ich glaube, das zusammen bündelt eigentlich sozusagen die Clublaufzeitlänge, sage ich mal, von 25 Jahren.
Was für ein Publikum habt ihr? Also das Alter haben Sie gerade schon angesprochen. Es kommen also sowohl Junge als auch Ältere, also zum Teil 2, 3 Generationen. Wer macht die Familie aus?
Ja, also natürlich gibt es immer einen aktuellen harten Kern, eine Basis, die tatsächlich jedes Wochenende, manchmal auch jeden Abend da sind. Ja, das einfach genießen, das als soziale Fläche für sich entdeckt haben und dementsprechend dort Menschen kennenlernen, sich unterhalten und wieder zu neuen Sachen kommen. Und das ist sozusagen der harte Kern, aber was jedes Wochenende aufs Neue natürlich kommt, sind die alten Leute, oder nicht negativ natürlich gemeint, die alten Leute, sondern die älteren Gäste, die immer mal wieder unterwegs sind und dann sehr, 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 sehr gerne im Climax anhalten. Natürlich sind wir auch zentral gelegen, statt Mitte. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, weil man mehr oder weniger so irgendwann mal vorbeiläuft die Nacht über. Ja.
Welche Rolle spielt der Club in Stuttgart jetzt nach 25 Jahren?
Wir sind eigentlich fest eingesessen. Wir sind Mitglied im Clubkollektiv Stuttgart und kümmern uns da auch im Vorstand mit drum, dass alles in die richtige Richtung geht. Also wir sind etabliert, akzeptiert und uns fragt man gerne mal auch um Rat oder holt uns mit dazu, wenn es irgendwas Tolles gibt.
Ja. Ihr bietet ja euren Gästen natürlich, klar, die Tanzveranstaltung, also ab 23 Uhr bis in die frühen Morgenstunden kann getanzt werden. Aber es ist ja nicht nur das, was bei euch passiert. Also es gibt noch mehr, auch Poetry Slam, Comedy, Lesungen, Burlesque-Shows. Also ihr bietet euren Gästen eine ganze Menge. Es gibt sogar eine Kooperation mit dem Kunstmuseum.
Richtig, gab es auch schon, genau, zu einer speziellen Ausstellung. Vision Ekstase war das gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste es, glaube ich, 2017, 2018 gewesen sein, ja.
Der Club ist ja mit 110 Quadratmetern nicht besonders groß. Wie streng ist eure Tür?
Tatsächlich ist sie wirklich streng, ja. Also das meine ich jetzt aber nicht mit böse Du-Du-Du und Zeigefinger hoch, sondern bei uns landen meistens die Türsteher, ja, die, sage ich mal, kurz vor der Rente sind, was ihr Türsteher-Dasein in der Stadt betrifft, ja. Und demzufolge kann man denen nicht wirklich viel vormachen und die wissen, dass ein kleiner, sensibler Laden natürlich richtig gefüllt werden muss mit Publikum. Sonst kann es natürlich da extrem schnell zu Ärger kommen und zu Missstand. Und es ist ja nicht so, dass man irgendwie 3 Floors hat, 1000 Quadratmeter und dementsprechend sich die Leute verteilen können, sondern sind ja alle sehr kompakt aufeinander. Und demzufolge wird sehr gut und sehr stark aussortiert. Wir sind natürlich dafür bekannt, dass wir morgens zu den frühen Morgenstunden so gegen 3, 4, 5 Uhr einen guten Zulauf bekommen, wenn andere Locations zumachen. Ja, wir haben jedes Wochenende bis um 8 Uhr morgens offen.
So eine Türpolitik wird ja von außen oftmals als elitär oder ausschließend gesehen. Mag für denjenigen, der draußen bleiben muss, auch stimmen. Aber wer drin ist im Club, für den ist so eine Türpolitik auch wichtig, weil sie ja einen geschützten Raum bietet. Also das Gefühl, hier sicher zu sein. Wie sehr ist für Sie ein Club auch ein Safe Space?
Ja, mir lag das Wort gerade schon auf der Zunge. Definitiv sind wir ein Safe Space. Ich meine, ja, die klassische Clubkultur, die kam aus Amerika rüber geschwappt über England, dann über den Norden von Deutschland, Hamburg, runter den Süden. Ja, das sind klassische schwulen Safe Space von früher gewesen, wo das draußen entstanden ist. Und das Ganze hat sich natürlich dementsprechend weiterentwickelt und bildet natürlich viel mehr Gruppen, noch mehr, also ein Safe Space. Und demzufolge ist es eben wichtig, eine gute Türpolitik zu haben, damit die Leute, die drin sind, gut geschützt sind und sich frei ausleben können. Ja, das ist extrem wichtig.
Und auch keine Sorge haben müssen, dass es da irgendwie zu Ärger, vielleicht gar zu Schlägereien kommt.
Richtig, genau so ist das.
Und dass ausgerechnet so ein Safe Space in den vergangenen 2 Jahren zum gefährlichsten Ort geworden ist, an dem man sich aufhalten könnte?
Ja, das ist die Ironie der Sache gerade. Ne? Die Pandemie macht ja so einigen zum Schaffen, sage ich mal. Wer hätte es gedacht?
Zwischendurch war in den vergangenen 2 Jahren ja auch sowas wie Clubleben möglich unter Auflagen. Konnten sie ja wieder öffnen. Wie haben die Menschen dann reagiert, als sie dann endlich wieder zum Beispiel jetzt ins Climax kommen konnten und dort feiern konnten?
Tatsächlich war das ein sehr euphorischer Moment. Wir hatten da leider ein wenig Verspätung, Delay, weil wir die Chance, ja, ergriffen haben und uns fördern lassen haben in Bezug auf Hygienemaßnahmen. Und wir haben eine neue Lüftungsanlage ins Climax eingebaut. Das hat ein wenig länger gedauert. Lieferketten, Rohstoffe und so weiter, alles problematisch gewesen. Demzufolge konnten wir dann aber noch rechtzeitig im Oktober zu unserem Jubiläumsmonat aufmachen. Und der Andrang war riesig, wie man sich vorstellen kann. Leider Gottes hat das Ganze nur 5 Wochen gehalten, 5 Wochenenden. Und dann mussten wir schon wieder zumachen.
Ah, 5 Wochen. Dann, das tat weh, oder?
Tatsächlich hat es weh getan und ich habe mir auch in dem Moment gedacht, nein, ich schicke die Belegschaft nicht schon wieder in Kurzarbeit, sondern habe dann natürlich nach einem Plan B gesucht und den auch gefunden.
Clubs sind Kultur. Das ist mit Beschluss des Bundestags vor knapp einem Jahr nun offiziell. Mitten in der Pandemie war diese Abstimmung natürlich auch ein Signal, um den Fortbestand der Clubkultur zu sichern und politisch zu unterstützen. Die Clubs haben jetzt in der Pandemie natürlich ordentlich zu kämpfen. Über diese Clubkultur spreche ich heute Abend mit Florian Bundfuß vom Stuttgarter Climax. Herr Bundfuß, wie haben Sie diesen Beschluss des Bundestags aufgenommen? Clubs sind Kultur.
Freudig, überfällig. Ja, es war, ja, ich will jetzt nicht sagen höchste Eisenbahn, aber es war definitiv überfällig. Ja, also ich finde es richtig.
Was am Nachtleben ist in Ihren Augen Kultur und nicht bloß purer Eskapismus?
Ja, ich meine, man hat es ja eigentlich, wenn man sich immer mal wieder dem Thema begegnet, gemerkt, dass es teilweise sehr mainstreamig, sehr kommerziell geworden ist. Dadurch hat sich gezeigt, dass Techno, elektronische Musik oder auch Hip-Hop-Musik, alles, was mit der Clubkultur-Kontextsache zu tun hat, etabliert hat und tatsächlich die Menschen das wollen und das brauchen und sich damit identifizieren. Das ist natürlich auch ein gewisser richtiger Background von Kultur, die Identifikation. Mhm. Und deswegen ist es soweit auch gekommen, dass es jetzt Clubkultur Kultur ist. Ja.
Aber die Musik alleine ist es ja nicht.
Definitiv nicht, ja. Das ist natürlich ein Faktor des Ganzen, ist es auch das Erlebnis natürlich, ja. Und da hat sich ja auch die letzten Jahre wahnsinnig viel entwickelt, auch während Pandemiezeiten nochmal eins obendrauf. Demzufolge, ja, das Sehen, das Spüren, das Erleben, das ist schon auch ein gewisser Entertainment-Faktor, sage ich mal, ja, was jetzt Licht- und Tonanlagen angeht in Clubs.
Was macht eine gute Clubnacht aus? In Ihren Augen.
Hui, okay. Feucht, fröhlich, am besten nur an die Hälfte erinnern. Das ist natürlich, nein, Spaß beiseite. Also eine gute Clubnacht macht auf jeden Fall aus, dass man sich wohl, gut fühlt in der Location oder in den Locations, in denen man sich bewegt und dementsprechend auch auf Leute trifft und Gespräche und Momente zusammen erlebt, wo man dann einfach morgens oder dann nachts auf dem Heimweg tatsächlich sich gut dran erinnert und sagt, hey, was für eine geile Nacht, was für ein gutes Erlebnis, so kann ich gut pennen gehen.
Und es ist auch, glaube ich, dass man sich fallen lassen kann in so einem, ja, wir haben vorhin schon gesprochen, Safe Space, also in einem sicheren Raum, in einem Raum, in dem man sich wohlfühlt, in dem man mit Menschen zusammen ist, die einem zumindest gleichgesinnt sind.
Ja, also in der Tat, also dieses Fallenlassen, das kommt mir nicht unbekannt vor. Ich habe es jetzt gerade das Bild vor Augen, wie Gäste bei uns im Club auf der Tanzfläche sind und den Kopf nach oben strecken und dementsprechend ihre Augen zumachen, die Arme hoch und sich komplett in der Masse auf dem Dancefloor während den Beats komplett fallen lassen. Und das ist natürlich, ja, ich würde mal sagen, so wie so ein Mindsetting halt für denjenigen. Ne?
Jetzt mal abgesehen vom Climax, da sind Sie ja Geschäftsführer und arbeiten da, deshalb nehmen wir die mal raus. Wo haben Sie als Gast die besten Clubnächte erlebt?
Hui, also ich bin relativ viel, sage ich mal, rumgekommen. Ich habe so meine ersten Club-Erfahrungen hier vor den Toren von Stuttgart gemacht, in Göppingen. Da gab es um die 2000er einen legendären Club, der hieß Red Room. Leider Gottes bin ich da auch nicht ganz von frei, sondern ich habe dort auch gearbeitet. Aber das sind tatsächlich meine ersten Club-Erfahrungen, die ich so richtig gesammelt habe. Und anschließend kam natürlich eine wunderbare Zeit, wo man in London ab und zu war. Ich war während den 2000ern wahnsinnig viel auf Ibiza feiern. Jede Saison mindestens einmal mit der kompletten Clique und hoch und runter, hatte dementsprechend auch schon Kontakte natürlich. Also das sind so ja, die typischen europäischen Places und die späteren 2000er Jahre war ich dann relativ viel in Amsterdam, weil ich das auch ein hervorragendes Land und natürlich eine hervorragende Stadt finde.
Ja. Ibiza, das müssen Sie mal erklären. Warum ist eigentlich diese Insel so zur Clubkulturinsel geworden?
Ich meine, begonnen hat sie ja in den 70ern, wie viele wissen. Vielleicht wahrscheinlich auch so einen Tick sogar schon früher. Also auf mich hat die Insel, als ich das erste Mal dort ankam, schon was sehr Paradiesisches, Magisches ausgestrahlt. Und demzufolge, ja, ich kann es auch nicht wirklich so richtig erklären, aber es ist auf jeden Fall was Magisches dabei, als ich die ersten ein, zwei Male dort war. Und ja, ich glaube, das ging knappe 10 Jahre. Also ich konnte gar nicht ohne. Es war wie eine Sucht, eigentlich so nächste Saison unbedingt wieder hin. Ja. Und ich kenne natürlich viele Leute aus Stuttgart, auch aus meinem Netzwerk raus, die das immer noch machen, die immer noch jedes Jahr dort sind, weil sie einfach die Insel einfach so toll finden. Es gibt natürlich auch viele Aussteiger, auch viele aus Stuttgart, auch natürlich viele aus dem Nachtleben, die sich dort ein angenehmes Leben, sage ich mal, machen oder einen Lebensabend. Also ja, ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber irgendeine Magie ist dabei.
Man muss ja auch sagen, diese Clubkultur, die hat in den 80ern begonnen. Also da gibt es tatsächlich Menschen, die jetzt schon im Ruhestand sind, die aus den Anfängen dann stammen.
Ja, definitiv. Ich meine, ich kann da ein Beispiel aus unserem Umfeld nennen. Wir sind im Climax gerade auch im Generationenwandel. Und ja, da gibt es bei uns im Hintergrund quasi noch den Peter Reinhardt. Der sagt eventuell dem einen oder anderen Hörer hier was. Das ist der Betreiber der legendären Röhre hier in Stuttgart gewesen. Und tatsächlich ist der natürlich schon eine Weile in Rente, aber ich habe regelmäßig wöchentlich Kontakt zu ihm und ich genieße es, viele, viele alte Geschichten und viele Momente und viel zu lernen von ihm. Ja, also eine klassische Generationenübergabe, die da stattfindet.
Sie sind Jahrgang 79.
So ist es, ja.
Haben wahrscheinlich Mitte der 90er angefangen, sich in Clubs aufzuhalten. Da war die Clubszene aber schon so aus den Kinderschuhen raus und wurde richtig groß. Also ich sag mal nur die Love Parade in Berlin, die war da schon eine Massenveranstaltung.
In vollem Gange, ja.
Wie hat sich die Clubkultur denn im Laufe der Jahre verändert?
Ja, also wie gesagt, ich kann ja nur ab dem Zeitpunkt tatsächlich so wirklich berichten, wo ich selber aktiv war. Der Rest natürlich nur in Anführungsstrichen aus Erzählungen und aus dem, was ich so medial mitbekomme. Aber verändert hat es sich natürlich schon relevant, meiner Meinung nach. Allein schon, wenn ich nur, wie gesagt, Stuttgart betrachte, was es da früher alles gab, was es heutzutage gibt und wie sich auch die Musik in den Clubs dazu verändert hat. Also es ist eine stetige Weiterentwicklung und ich würde mich nicht wundern, wenn es in 10, 20 Jahren nochmal wiederum ganz anders aussieht. Sieht als jetzt.
Sie sind zum Akteur geworden, also vom Gast zum Akteur in Göppingen dann?
Ja, das war sozusagen mein Einstieg gewesen, genau.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, es ging dann fließend über, dass ich quasi mich ja für die Musik dann angefangen habe, sehr zu interessieren. Dann bin ich natürlich irgendwann auf das Climax gestoßen und wurde dann dort angenommen, habe mich dort an der Bar viele Jahre ausgetobt, Wochenende für Wochenende sozusagen nebenher, neben meinem normalen Berufsleben. Bin dann irgendwann fließend aufs DJ-Pult gewechselt.
Und die Station war also auch dabei?
Richtig, die ist auch dabei. Die ist auch immer noch dabei. Also ich lege immer noch selber auf, auch im Climax natürlich und genieße es. Also es ist für mich einfach ein Gesamtpaket sozusagen, dieser Punkt Nachtleben.
Florian Bundfuß war Barkeeper, ebenfalls DJ und ist heute Geschäftsführer des Stuttgarter Elektroclubs Climax. Vor über 25 Jahren vom Besitzer Michael Gottschalk eröffnet, ist dieser Club mittlerweile eine feste Größe im Nachtleben der Region. Herr Bundfuß, nun hat die Pandemie die Clubszene schon eine ganze Weile ausgebremst. Können Sie sich noch an den allerletzten Abend erinnern, bevor das Climax das erste Mal schließen musste?
Ja, den habe ich noch tatsächlich relativ gut in Erinnerung, weil ich mit dem Veranstalter, der Helmut Dubnitzky, ebenfalls DJ, Produzent, Labelinhaber, kommuniziert habe, kommt aus der Nähe von Heilbronn, ob es denn tatsächlich stattfindet oder nicht und so weiter, weil ja natürlich die Medien dementsprechend dann gewirbelt haben. Und ja, ich konnte ihm immer nur bestätigen, bei uns in Stuttgart passt das noch, das passt noch, das passt noch. Und eine Stunde später kam die Meldung jupp, zu.
Aber was haben Sie gedacht? Also die meisten haben ja gedacht, okay, wir machen jetzt irgendwie für 4 Wochen zu und dann ist das Ganze, dann ist der Spuk vorbei.
Ja, das war auch tatsächlich so der Grundgedanke eigentlich gewesen. Wir haben relativ schnell reagiert, die elektronischen Clubs, und haben uns auf den typischen Medien, WhatsApp, eine Gruppe mal schön zusammengefügt und ja, drüber gesprochen und geschrieben und diskutiert und so weiter und so fort. Die einen so, die anderen so. Aber unterm Strich, ja, hat es keiner wirklich glauben können, dass es so lange schon läuft. Ja.
Wie halten Sie den Club seitdem über Wasser?
Ja, ich meine, nach den ersten Schocktagen, 1-2 Wochen, haben eigentlich der Micha und ich extrem schnell reagiert. Wir haben uns öfter getroffen und telefoniert miteinander. Was jetzt zu tun ist, natürlich gab es für mich ein komplettes Neuland. Das nennt sich Förderungen. Da habe ich mich durchgeackert und geforstet und ja, hatte teilweise dann auch schon einen Spitznamen, der Förderfloh, weil ich mich so da reingearbeitet habe. Aber es war notwendig und es war wichtig und es war richtig. Ja, und dementsprechend haben wir dann natürlich überlegt, was können wir natürlich unseren Leuten, unseren Gästen, unserem Netzwerk bieten, und sind dann wahnsinnig schnell auf das Thema Streaming gekommen, konnten das tatsächlich am 2. Wochenende, nachdem wir zu hatten, umsetzen, hatten sehr viel helfende Hände aus der Stuttgarter Szene dabei und haben es dann Stück für Stück.
Das müssen Sie kurz erklären. Also ein Streaming heißt, Sie stellen in den leeren Club DJs und die spielen Musik und das wird dann nach Hause gestreamt, beziehungsweise die Gäste können sich das dann auf dem Laptop oder auf den Fernseher vielleicht sogar streamen und dann quasi für sich alleine zu Hause feiern.
So ist es, ja, genau. Ob sie jetzt allein daheim sind oder nicht, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber tatsächlich ist es so, dass wir das live, das war natürlich auch unser Anspruch, Spruch. Man kann das Ganze natürlich auch aufzeichnen und dementsprechend dann einfach raussenden, wenn man möchte. Aber wir haben das tatsächlich immer live gemacht und kamen natürlich auf den Gedanken, dass wir unser Clubprogramm einfach digital umsetzen. Das war der logische Umkehrschluss, weil Präsenz nicht mehr möglich war. Demzufolge haben wir dann sehr lange donnerstags, freitags und samstagabends ins Netz live aus dem Climax rausgestreamt und das auf verschiedenen Plattformen, die gängigen Social-Media-Plattformen, die man da kennt, Facebook, Twitch, Instagram und so weiter und so fort.
Mhm. Wie kommt das an bei Ihren Gästen? Gibt es da Rückmeldungen?
Ja, ich meine, das war natürlich am Anfang neu, wow und wow, ja. Das ist völlig toll gewesen. Wir hatten auch verrückte Einschaltquoten gehabt, wenn man das so nennen kann in dem Zusammenhang und wahnsinnige Reichweiten. Aber natürlich muss man dazu auch sagen, dieses Thema erschöpft sich irgendwann, wenn man natürlich immer nur sozusagen den gleichen Content hat. Das heißt, da steht ein DJ, ich will es jetzt gar nicht runterreden, XY und man sieht da schön ein Visual im Hintergrund laufen und das guckt man sich Wochenende für Wochenende an und dann ist dann natürlich irgendwann das ganze Ding ausgeschöpft.
Halt, ja. Und das ist ja auch für den DJ wenig erquicklich. Also Sie haben ja als DJ auch gearbeitet. Sie wissen ja, dass man reagiert ja auch aufs Publikum, was da gerade passiert auf der Tanzfläche. Das ist ja eine Interaktion eigentlich.
Richtig, das ist sogar einer der wichtigsten Punkte. Ja. Das ist auch ein wahnsinniges Neuland für die vielen DJs gewesen. Uns war es aber, wie gesagt, wichtig halt den Gästen zum einen, also im Netz draußen und natürlich auch neuen Leuten, die uns noch nie so wahrnehmen konnten, eine Chance zu geben, irgendwie, dass sie den Content sehen. Aber auch den DJs natürlich eine Plattform zu geben, um das zu machen, was sie gerne machen und was sie brauchen, auch wenn es wiederum für sie neu war, null Interaktion dabei zu haben. Ja, das ist auch Neuland für die gewesen.
Das fehlt auf jeden Fall. Was fehlt noch ohne Clubs?
Was fehlt noch ohne Clubs? Das ist eine gute Frage, ja. Wie gesagt, ich bin wirklich der festen Überzeugung, wenn es keine Clubkultur, keine Clubs geben würde, dann hätten wir wahnsinnig viele gesellschaftliche Probleme, die stärker da wären, als es jetzt sind, weil wir doch in gewisser Weise ein Auffangbecken sind für diese schnell tickende Gesellschaft, in der wir heutzutage stecken.
Die den Ausgleich braucht.
Richtig, ja.
Nun haben Sie schon gesagt, Sie sind der Förderfloh. Was für Hilfen haben Sie denn bekommen?
Ja, tatsächlich haben wir uns da durchgeforstet, oder beziehungsweise ich überwiegend, ja. Und das ist in verschiedenen Bereichen natürlich die klassischen Fixkostenförderungen, die man so kennt, die von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt wurden und werden immer noch im 3-Monats-Rhythmus. Dann geht es aber auch über Kulturförderungen. Das heißt, wir konnten verschiedene kulturelle Projekte letzten Sommer so finanziell absichern und umsetzen. Aber auch, wie gesagt, die Neustart-Kulturförderung im Hygiene- und Lüftungssektor und konnten uns so unter anderem mit einer neuen Lüftungsanlage finanzieren. Und ich will nicht zu viel mit Zahlen hier rumjonglieren, aber allein schon so eine Lüftungsanlage, das wissen vielleicht die ein oder anderen, die liegt ganz entspannt mal im sechsstelligen Bereich.
Wow. Mhm. Ich habe ja auch von Clubs gehört, die unter ihren Gästen Spenden gesammelt haben, aus purer Verzweiflung. Ich kenne eine Weinhandlung in Berlin, die einen von den Toten Hosen gesponsorten Soli-Wein verkauft, um mit den Einnahmen wiederum einen Club zu unterstützen. Also die Kreativbranche wird auch da kreativ.
Ja, finde ich super. Finde ich tatsächlich toll. Und tatsächlich gibt es in Stuttgart oder gab es in Stuttgart auch den einen oder anderen Club, der das so auch umgesetzt hat. Das heißt, der Spenden eingesammelt hat. Für uns war das jetzt nicht wirklich der richtige Weg, ohne das, wie gesagt, negativ verurteilen zu wollen. Aber wir haben uns da eher einen anderen Weg gesucht. Wir haben das gemacht, was wir vorher nie gemacht haben. Wir haben ein Merchandise hochgefahren, sprich einen Online-Shop ins Netz reingehauen und den Stück für Stück mit Artikeln gefüttert und so unseren Gästen, unseren Leuten kommuniziert, wenn ihr uns unterstützen wollt. Kauft euch was Schönes, was euch gefällt. Ihr habt was davon, wir haben was davon.
Nun hat das Climax ja auch 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 10 davon festangestellt. Sie haben es gerade schon gesagt, also diese Hilfen waren für die Fixkosten. Also für ja, Miete, Wasser, Strom und so weiter.
Richtig, richtig.
Jetzt gibt es zwar auch Kurzarbeitergeld, aber es ist halt eben ja auch nur anteilig. Mhm. Konnten Sie Ihre Mitarbeiter halten?
Ja, wir sind da aber, soweit ich das wahrgenommen habe, ich will nicht sagen die Ausnahme, aber eher der kleinere Teil, also der seine Belegschaft so halten konnte. Also meistens agiert ein Club aber auch eher mit wenigeren Festangestellten und mit vielen Aushilfen, die natürlich, sobald man kein Geld verdienen kann, sich anders orientieren, notgedrungen natürlich, weil sie das Geld vermutlich auch brauchen. Wir konnten aber unter anderem unsere, wie gesagt, 10 Festangestellten in Kurzarbeit schicken. Ich habe viel mit denen kommuniziert, viel mit denen geredet, wie der richtige Weg ist und wie sie finanziell durchkommen. Und wir haben das Gott sei Dank geschafft und wir hatten keinen einzigen Abgang von unseren Festangestellten.
Und die haben Sie auch weiterhin beschäftigt, weil Sie ein Testzentrum aufgemacht haben.
Ja, genau. Richtig. Da waren wir vorhin stehen geblieben. Ja, wir betreiben tatsächlich in Kooperation seit Dezember letzten Jahres ein Testzentrum, weil, wie gesagt, ich das wirklich nicht verkraften konnte und übers Herz bringen konnte, dass wir kurz vor Weihnachten wieder alle in Kurzarbeit schicken, nach so einer langen Durststrecke davor. Und ja, das Ganze wurde dankend angenommen von den Mitarbeitern und tatsächlich war das definitiv der richtige Weg, weil so die Leute auch ein bisschen Beschäftigung haben und einen gewissen Alltag oder haben, den sie ja in Kurzarbeit nicht hätten.
Was haben Sie denn von anderen Clubbetreibern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gehört? Wie prekär ist die Lage insgesamt? Also gibt es schon viele, die aufgegeben haben?
Es ist sehr divers, muss man sagen. Aber grundsätzlich sind für mein Empfinden Clubinhaber, Clubmanager, Besitzer ein sehr hartes Völkchen. Das heißt, die sind sehr widerstandsfähig. Also von einigen kam die Meldung, ich halte das wirklich nicht mehr lange durch. Aber Gott sei Dank gab es eigentlich in Stuttgart meines Wissens nach keine Abgänge. Beim Freund und Kupferstecher ist es so ein bisschen schwankend, aber selbst da gibt es mittlerweile wieder Signale, dass, wenn die Pandemie tatsächlich abgeschlossen ist, es eventuell weitergehen könnte.
Aber nun sind Clubs ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Gibt es Schätzungen, welchen volkswirtschaftlichen Schaden die Schließung der Clubs verursacht hat?
Hui, also gering ist er mit Sicherheit nicht. Es gibt aus Berlin eine Studie, die das mal dargestellt hat, die Nachtökonomie. Das ist natürlich Berlin und nicht Stuttgart, das ist auch klar. Aber das Gleiche gibt es natürlich in Stuttgart im kleinen Verhältnis auch. Und demzufolge ist es nicht zu unterschätzen, weil da natürlich, sag ich mal, der klassisch bekannte Dönerladen dranhängt oder der Taxifahrer, der seine Fahrten nicht mehr machen kann und so weiter und so fort. Und das ist schon ein richtiges Volumen. Außerdem hat es natürlich ebenfalls den Nachteil, dass man leider Gottes aus Stuttgart auch ja bekannt die Krawallnächte kennt und es gibt nachts einfach eine gewisse, ich will nicht sagen Grundordnung, aber eine gewisse Homogenität zu normalen Zeiten. Durch eben die Leute, die nachts unterwegs sind in Clubs, Kneipen, Bars, Opern etc. Und die fallen ja schon seit einer Weile weg und demzufolge hat quasi die andere Seite oder eine andere Seite natürlich mehr Gewicht und dann entsteht sowas auch.
Über die Clubkultur und ihre schwierige Lage nach 2 Jahren Pandemie sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Florian Bund Fuß ist mein Gast, Geschäftsführer des Stuttgarter Climax, das seit über 25 Jahren eine feste Größe im Nachtleben der Region ist. Herr Bundfuß, wird es den Club in den kommenden 25 Jahren auch noch geben?
Definitiv ja.
Aber wie wird sich die Clubkultur durch Corona verändern?
Ja, da sind wir selber auch noch sehr gespannt, wie sich das tatsächlich zeigen wird. Jetzt rechnen wir erstmal, wenn die Lage es wieder zulässt und wir wieder öffnen dürfen, tatsächlich wieder mit einem brutalen Ansturm. Wir sind uns auch eigentlich sicher, dass jetzt die Sommersaison wahnsinnig explodieren wird. Es wird sehr viele Angebote geben für Feierwütige. Und dann wird es natürlich sehr interessant, was im Herbst, Winter passiert und wie sich das Ganze einfügt und die neuen Generationen, die jetzt 2 Jahre lang aussetzen mussten, sich ins Clubfeld so einfügen, weil was man schon sagen kann, es hat schon davor, vor Corona, schon leicht so einen Trend gegeben. Das ist so diese New Hipster Generation, die dann doch lieber eventuell im Wald oder in der Autobahnröhre unter der Brücke sich da eine Anlage hinstellen mit einem Generator und ihr eigenes Ding machen. Ja. Und das gilt es natürlich irgendwie mit wieder zu integrieren, weil es wäre tragisch natürlich, wenn wir eine komplette Generation verlieren und die nicht so Bock auf Club haben.
Also Sie glauben aber schon, dass es einen Nachholeffekt geben wird jetzt im Sommer?
Den wird es geben, auf jeden Fall, ja.
Also nicht, dass die Menschen jetzt vorsichtiger geworden sein könnten?
Nein, also Menschen sind eh Gewohnheitstiere. Das heißt, selbst die jetzt wirklich übervorsichtig sind, da vermute ich eigentlich nach circa 6 Monaten, einem halben Jahr, maximal ein Jahr, werden die wieder in ihre alten Gewohnheitsmuster reinschlupfen.
Der DEHOGA, also der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, hat gestern die Öffnung von Kneipen, Clubs und Diskotheken gefordert und möglichst bald. Ist das eine richtige Forderung im Moment?
Es gibt keine einfache Antwort, glaube ich, auf die Frage. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass wir uns mittlerweile dann schon doch ein bisschen arg vergessen fühlen, weil bald 2 Jahre zu. Was das bedeutet für ein Unternehmen, wenn man das aus einer anderen Branche das Beispiel nehmen würde, das wäre wahrscheinlich nicht mehr existent.
Was werden Sie an dem ersten Abend in der ersten Nacht, wenn Sie das Climax wieder öffnen dürfen, tun?
Ich werde mir ganz genüsslich eine sehr, 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 sehr gute Rotweinflasche aus Spanien aufmachen und sie beim Auflegen genießen. Ja, ich habe auch einen wunderbaren DJ-Namen, der nennt sich Clochard, kommt aus dem Französischen und bedeutet eigentlich so liebgemeinter Landstreicher, der ja mit seinem Stock und seiner Flasche durch die Gegend zieht.
Hoffentlich kommt es nicht so weit, dass Sie tatsächlich einer werden müssen.
Nein, definitiv nicht. Nee, es ist tatsächlich aus der Liebe zum französischen Haus, French House nennt man es auch, quasi entstanden. Und weil ich tatsächlich gerne beim Auflegen ein Gläschen Rotwein trinke.
Ich hoffe, Sie dürfen das bald tun. Die Clubkultur hat auf jeden Fall Schaden genommen in diesen fast 2 Jahren Pandemie. Darüber haben wir heute Abend gesprochen in SWR 2 Tandem, aber auch darüber, wie es weitergehen kann. Florian Bundfuß war mein Gast. Er ist Geschäftsführer des Stuttgarter Elektroclubs Climax. Ich wünsche alles Gute, dass ihr bald wieder auf die Beine kommt.
Dankeschön.
Und vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Für die Technik war Volker Neumann verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.